Radio Wohnzimmer. Menschen im Gespräch mit Gertrud Brenn.
Herzlich willkommen wieder hier im Radio Wohnzimmer Freies Südtirol. Und heute habe ich eine sehr erfolgreiche junge Frau zu Gast, die etwas geschafft hat, das vor ihr noch niemand in Südtirol geschafft hat. Sie ist nämlich fixes Mitglied der Wiener Philharmoniker und zwar mit ihrem Instrument, der Klarinette. Ich freue mich sehr auf Andrea Götsch. Hallo.
Hallo, liebe Gertrud. Freut mich sehr, dass es geklappt hat.
Und mich erst. Andrea, wir haben uns auf das Du in unserem Gespräch entschieden, weil dir das auch lieber ist, oder?
Genau, sehr gern.
Andrea, kurz zu deiner Person. Du bist 1994 in Bozen geboren, in Meran, Untermais, Obermais aufgewachsen. Mit deiner Familie, das sind deine Eltern und deinem 2,5 Jahre älterer Bruder Fabian. Du hast das pädagogische Gymnasium mit Musikrichtung in Meran besucht. Dieses hast du ein Jahr früher als alle anderen abgeschlossen. Darüber werden wir noch reden. Du hast das Konservatorium in Bozen gemacht, dein Instrument, wie gesagt, die Klarinette. Danach hast du dein Instrument in Salzburg und in Wien studiert. Du bist seit einigen Jahren jetzt Mitglied der Wiener Philharmoniker. Du komponierst Stücke, du unterrichtest auch dein Instrument, die Klarinette. Du bist seit einigen Jahren auch passioniert als Dirigentin unterwegs und hast dich da auch weitergebildet. Und seit heuer stehst du auch der Ehrphilharmonie Wien vor, also ein Orchester, das heuer gegründet worden ist, wo du federführend mit dabei warst und auch als Dirigentin fungierst sozusagen. Eine Leidenschaft, die wahrscheinlich als Ausgleich dient, ist bei dir das Fußballspiel. So richtig in einer Mannschaft?
Ja.
Du lebst in Wien, bist natürlich viel unterwegs mit dem Orchester und auch sonst wahrscheinlich mit deinen Tätigkeiten. Und in diesen Tagen bist du eben mit den Südtirol Philharmoniker jetzt auch auf Tour. Das Ende ist dann in Wien, dann kannst du praktisch dort bleiben wieder.
Genau.
In deiner zweiten Heimat. Du bist Solistin mit deiner Klarinette bei den Südtirol Philharmoniker heuer und es wurden dir die Stücke sozusagen auf den Leib geschrieben. Kann man das so sagen?
Ja, der Gerd Hermann Ortler hat eben tatsächlich für den Bertolt und für mich ein Stück komponiert. Er hat uns vorher getroffen und uns kennenlernen wollen sozusagen, wie wir auch auf unseren Instrumenten uns besonders wohlfühlen, was unser Lebensweg war, und hat dann dementsprechend eben das Stück komponiert.
Expedition to Paradise, wie klingt es?
Genau, ein Ausflug ins Paradies. Es ist auf jeden Fall eine sehr spannende Reise ins Paradies. Interessanter Weg, auf dem wir uns da begeben und wo wir dann überall hinkommen. Es ist super cool, das mit dem Bertolt gemeinsam zu interpretieren. Trompete und Klarinette sind die Soloinstrumente und eben mit großem Orchester. Gemeinsam machen wir das und der Michael Bichler leitet das und das ist einfach eine geniale Kombination.
Kennt ihr euch alle aus Wien oder kennt ihr euch alle aus Südtirol?
Also wir haben uns natürlich alle schon irgendwie vom Nomen her gekannt und gewusst, wer wir sein, aber eigentlich... Ich zumindest habe alle erst durch das Projekt jetzt wirklich besser kennengelernt und finde immer schön, dass Musik so was Verbindendes hat und ich dadurch einfach auf so nette Menschen treffe.
Wie kommt es, dass du das erste Mal erst bei den Südtirol Philharmoniker dabei bist?
Ich habe das von Anfang an eine mega coole Idee gefunden und wollte unbedingt dabei sein, aber leider haben wir im Herbst unsere Asienreise mit der Wiener Philharmoniker. Diesmal starten wir erst Anfang November. Aber es ist grundsätzlich ein Zeitraum, wo ich sehr schwierig vom Orchester wegkomme. Es war jetzt das Mal auch, muss ich sagen, ein harter Kampf sozusagen, dass ich einfach aus Wien jetzt für ein paar Tage entfliehen könnt habe. Aber ich habe es geschafft und freue mich eben umso mehr, dass es das Mal geklappt hat. Und natürlich haben wir das Mal auch wirklich früh genau geschaut, gemeinsam die Termine zu finden, die für uns möglich sein.
Und dieses Konzert dann im Wiener Konzerthaus, auch ein sehr renommiertes Haus, wo man Konzerte spielt und eine gewaltige Akustik auch. Wie fühlt sich das an?
Ja, super cool. Ich liebe das Wiener Konzerthaus. Es ist einfach ein super Saal und ein Riesensaal. Ich freue mich ganz besonders drauf, dann einfach in Wien mit meinen Südtiroler Leuten auftreten zu dürfen. Das ist was total Besonderes, die Situation dann einfach eben eigentlich die Heimat in meine neue Heimat zu bringen.
Heuer ist ja das Motto die Kraft der Freundschaft. Inwieweit hat man denn, weil Wien ist schon so ein Ort, wo sehr viele Südtirolerinnen und Südtiroler sind oder bleiben nach dem Studium, diese Heimat nach Wien zu bringen, in deine wirklich zweite Heimat, kann man schon so sagen. Ist das auch ein besonderes Gefühl für dich?
Eben genau, das ist was sehr, sehr Schönes. ich finde es immer wieder sehr spannend, nach Südtirol zu kommen und eigentlich wieder in meine Kindheit einzutauchen. Natürlich fühlt es sich mittlerweile am Anfang auch manchmal ein bisschen fremd an, nach Südtirol zu kommen, so seltsam das klingt, weil ich halt einfach doch schon lange jetzt da weg bin und ich mich in Wien mittlerweile sehr zu Hause fühle. Aber eben, dass das dann vermischt wird sozusagen auch mit meinen Bekannten und Freunden aus der Kindheit, aus Südtirol, gemeinsam auftreten zu können in Wien, in diesem besonderen Saal, das freue ich mich ja, dass das stattfinden kann.
Kommen vielleicht Kolleginnen und Kollegen von den Wiener Philharmonikern zuhören? Weißt du da schon was?
Ich weiß von Freunden und Kollegen, dass sie ins Konzert kommen, ja, und dass sie sich schon sehr darauf freuen.
Also die Südtirol Philharmoniker sind unterwegs und das Ende ist der Montag oder der Dienstag?
Der Montag.
Am Montag dann in Wien im Konzerthaus. Genau. Für alle, die vielleicht von Wien aus zuhören, haben sie noch die Gelegenheit hinzugehen am Montagabend. Genau. Andrea Götsch, wir haben vorhin gesagt, du tauchst immer wieder ein in deine Heimat, wenn du zurückfährst, sozusagen in deine Kindheit. Und deine Kindheit beginnt eigentlich mit zwei Leidenschaften, mit Musik und mit Sport. Welche war denn vorher, der Fußball oder die Klarinette?
Der Fußball war vor der Klarinette, aber die Musik war vor dem Fußball.
Und wie kam denn die Musik in dein Leben?
Ich habe mit musikalischer Früherziehung begonnen und Blockflöte, wie es wahrscheinlich die meisten eben machen, und wusste einfach, dass die Musik mir immer schon extrem gute Energie gegeben hat. Ich habe schon von klein auf einfach unglaublich gern gesungen oder mir Musik angehört. Und zum Fußball bin ich durch meinen Bruder natürlich gekommen. Der hat mich halt mitgenommen zum Kicken und ich habe dann mit 7 Jahren, 8 Jahren auch beim Verein eben angefangen zu spielen. War natürlich immer mit Jungs, bis ich dann mit 14, 15 Jahren zur Damenmannschaft gewechselt bin.
Aber da wirklich mit Training und wie weit bist du da gegangen? Wie weit seid ihr da gekommen?
Also ich war wirklich immer beim Training 2-3 Mal in der Woche dabei und am Wochenende waren die Matches und mit den Damen haben wir dann auch noch in der Serie D und Serie C gespielt und wie ich dann ins Ausland nach Österreich ging, habe ich in Salzburg beim Lieferinger SV gespielt, weil ich eben eigentlich auf keinen Fall aufhören wollte, Fußball zu spielen. Wie ich nach Wien dann gezogen bin, war es tatsächlich eine Zeit lang so, dass ich einfach das Gefühl hatte, ich kriege es nicht mehr unter. Ich habe dann für ein paar Monate nicht mehr gespielt, beziehungsweise nur, wenn es sich eben durch Freizeit irgendwie ergeben hat mit Freunden oder wenn ich mal wieder in Südtirol war. Aber habe dann eine Einladung bekommen, wie ich bei den Wiener Philharmonikern substituiert habe, dass ich mit denen, die haben auch eine Mannschaft im Orchester, natürlich lauter Männer, aber macht nichts, dass ich mit denen mal spielen könnte. So ein Freundschaftsspiel gegen ein anderes Orchester. Und da war ich natürlich sehr, sehr gerne dabei, habe mich gefreut, dass ich da mitspielen durfte und ich wechsle wieder aufs Südtirolerische. Und es hat mir eben wahnsinnig gefallen, da mitzuspielen. Und eigentlich haben mich die Wiener Philharmoniker dadurch wieder zum Fußball gebracht, muss ich sagen. Weil ich gemerkt habe, wie gut es mir tut für die Musik und dass ich einfach unbedingt es wieder brauche, um Kraft zu kriegen. Und deswegen habe ich mich dann in Wien auch beim Wiener Sportclub angemeldet. Da war eine Südtiroler Freundin von mir aus meiner Schule, die Sarah, und dadurch bin ich eben wieder zum Verein gekommen und habe mit dem Wiener Sportclub dann wirklich auch Matches in der 2. Bundesliga gespielt. Und,
aber ja. Sind die sehr tolerant oder trainieren die wenig? Weil du wirst oft nicht dabei sein können, oder, bei den Trainings?
Also im Gegenteil, mit wenig Training, sie trainieren in der Regel 3-mal in der Woche und haben eben am Wochenende die Matches oder manchmal kommen sogar mehr Termine auch zusammen.
Und wie oft bist du da dabei? Prozentmäßig?
Ja, das ist eine gute Frage. Also in der Phase, wo ich dann in der 2. Bundesliga gespielt habe, habe ich wirklich geschafft, 2-mal in der Woche im Training zu sein, sagen wir mal so durchschnittlich. Da war es mir irgendwie möglich, das so terminlich einzuteilen, aber es war halt ein bestimmter Zeitraum. Und dann war ich wieder einen Monat lang in Asien auf Reise mit dem Orchester oder eben habe jeden Obenddienst gehabt und bin dadurch oben nie weggekommen, um einmal ins Training zu kommen. Und da bin ich schon sehr froh, dass meine Mannschaft da mit der Verständnis gezeigt hat, dass sie einfach wegen meinem Beruf oft dann wochenlang auch gar nicht dabei sein haben können und dann hat versucht, eigenständig fit zu bleiben.
Welche Position spielst du denn?
Mit den Mädels in der Innenverteidigung meistens und wenn ich aber mit den Männern spiele, also im Orchester, auf der Zehnerposition eher.
Mhm. Also im offensiven Mittelfeld. Sturm.
Ach so, ja, fast, genau, hinterm Sturm.
Also das heißt, die Arbeit der Philharmoniker spielt sich nicht am Abend ab, außer man hat Konzerte. Ihr probt oder euer Alltag spielt sich eher untertags ab. Ist das richtig?
Nicht unbedingt. Also wir spielen schon hauptsächlich abends. Wir haben auch viel mehr Aufführungen als Proben, aber ich rede jetzt gemischt von Wiener Staatsoper und Wiener Philharmoniker. Wir sind ja umgestellt an der Wiener Staatsoper und haben eben ganz viele Opern im Repertoire, die dann auch ohne Probe immer wieder gespielt werden, also für uns ohne Probe. Fürs Orchester. Und das heißt, man muss sich dann natürlich eigenständig darauf vorbereiten. Es gibt aber natürlich untertags auch immer wieder Proben, gerade auch für die Neuproduktionen. Und mit den Wiener Philharmonikern haben wir untertags die Proben für ein Projekt und abends oder auch am Wochenende, nachmittags, vormittags die Konzerte, beziehungsweise sind dann eben viel auch auf Tournee.
Wann sind denn eher die freien Zeiten? Keine.
Die sind selten, genau. Also es ist tatsächlich total unregelmäßig bei uns. Es gibt jetzt nicht, also keine Woche ist gleich wie die nächste. Aber man muss sich auch viel mit den Kollegen absprechen, weil wir eben eigentlich zwei Orchester parallel darstellen. Wir sind eben die Wiener Staatsoper, die immer bespielt wird, auch wenn wir mit den Wiener Philharmonikern gerade einen Monat lang in Asien sind. Das heißt, ein Teil von uns bleibt dann auch in Wien und ein Teil fliegt auf Reise. Und dementsprechend ist der jeweilige Teil dann schon auch sehr intensiv im Einsatz und es gibt sehr wenig wirklich freie Zeiten. Wir haben eigentlich die 3 Wochen im Juli wirklich als Urlaub vom Orchester, das sind die ersten 3 Juliwochen und dann startet Salzburg, also die Salzburger Festspiele mit den Wiener Philharmonikern, die auch gleich schon sehr intensiv eigentlich sein.
Andrea Götsch, wie bist du überhaupt zu deinem Instrument gekommen?
Eine Freundin hat mich gefragt, ob wir Klarinette lernen wollen zusammen. Und ich bin der Deborah auch wahnsinnig dankbar, dass ich durch sie eigentlich zu das Instrument da überhaupt gekommen bin. Ich bin dann heim und habe die Mama gefragt, was das genau ist, eine Klarinette. Und bin dann auch drauf
gekommen. Du hast dir vorher noch keine Gedanken gemacht?
Nein, tatsächlich nicht.
Weil Blockflöte hast du da schon gespielt wahrscheinlich,
Blockflöte
oder?
Haben wir schon 2 Jahre lang eben zusammen gelernt gehabt. Haben wir noch nicht wirklich Gedanken drüber gemacht. Nein. Ich glaube, das war überhaupt mein Weg, war allem so einen Schritt nach dem anderen machen, aber ich habe nicht von klein auf irgendwie das große Ziel gehabt, zu den Wiener Philharmonikern zu kommen. Das hat mich gar nicht getraut, so weit zu denken. Und das war, wenn dann vielleicht einmal in einen Traum vorkommen oder wenn ich das Neujahrskonzert im Fernsehen geschaut habe, dann habe ich mir gedacht, das wäre cool, da mal so mitzuspielen. Aber das war so weit weg wie in einem anderen Universum. Und die Klarinette hat mir dann einfach von Anfang an wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Was hat dir denn da so gefallen?
Ich kann mich nur an meinen ersten Unterricht erinnern mit dem Leimer Christian, wie er dann einfach Töne außen nichts entstehen gelassen hat und wieder ins Nichts verschwinden und war von dem Klang einfach fasziniert. Genau, und dann auch einfach das Gefühl, was ich selber gehabt habe beim Musizieren, dass ich meine musikalischen Ideen damit ausdrücken gekannt habe und dass ich dann Konzerte gespielt habe, wo ich gemerkt habe, ich bereite Freude nicht nur mir selber, sondern auch an die Leute, die dazugehört haben. Ich glaube, das war dann hauptsächlich das, was mich halt an denen einfach weitermachen hat lassen und wo ich gemerkt habe, ich will mehr davon, ich will das weitermachen und intensiver verfolgen.
Christian Leimer ist eine wichtige Figur im Rahmen deiner musikalischen, deines Werdegangs, kann man schon so sagen.
Auf jeden Fall.
Dich nicht nur begeistert, fürs Instrument begeistert, sondern noch viel mehr.
Ja.
Du warst ja in seiner Kapelle, du bist dahin, wo er unterrichtet hat, musikschulmäßig.
Bis heute noch befreundet. Ich freue mich immer sehr, wenn ich ihn Christian mal wieder sehen kann, ab und zu schon in Wien oder in Salzburg. Und wenn ich da bin, dann versuche ich auch zur Musikkapelle wieder
Allgund zu kommen.
Und Allgund, genau. Und mal wieder eine Probe mitzuspielen oder ein Konzert. Und es freut mich total, die Leute wieder zu sehen und auch in das wieder einzutauchen, was einfach auch in meiner Kindheit eben oder in meiner Jugendzeit mich sehr geprägt hat. Und in Christian bin ich unendlich dankbar für alles, was er mir mitgegeben hat. Eben natürlich vor allem auf der Klarinette, instrumentalistisch, musikalisch, aber auch menschlich habe ich wahnsinnig viel von ihm gelernt. Und finde es total schön, dass er eben auch heute noch für mich da ist und wir ständig im Austausch sein. Und seine Tochter spielt ja auch Klarinette mittlerweile. Und auch da haben wir einen sehr regen Austausch und studiert jetzt in Salzburg. Genau.
Wir haben vorhin von Träumen gesprochen. Wir sind jetzt bei der ersten Musikpause. Man soll träumen. Du hast gesagt, du hättest dir nie träumen lassen, dass du mal bei den Wiener Philharmonikern spielst. Aber Träume sind trotzdem ganz wichtig, weil auf einmal plötzlich ist ein Traum erfüllt und man kann es fast gar nicht glauben. Du hast dazu auch ein Lied dazu mitgebracht.
Das Breathing Underwater. Ja, also es war ganz lustig, weil in den Zeitraum, wie ich eben in das Orchester gekommen bin, bei der Wiener Philharmoniker, habe ich das Lied in meiner Playlist schon gehabt, aber es war mir gar nicht so bewusst irgendwie, um was es da geht. Und ja, habe mich eigentlich nie intensiv damit beschäftigt, aber es gerne ab und zu umgelost. Dann habe ich einen Traum gehabt, wo ich unter Wasser atmen gekannt habe.
Wirklich?
Ja.
Wie hat sich das angefühlt?
Ja, super cool. Ich habe mir gedacht, okay, das gibt's ja nicht. War natürlich mega, unter Wasser einfach atmen zu können. Aber einfach der Gedanke oder das Gefühl halt, okay, eigentlich ist überhaupt nichts unmöglich. Und das irgendwie, um das geht es ja auch in den Lied. Und das hat sie da auch erlebt, die Emily Sandé, dass sie in einer Phase war, wo sie das Gefühl gehabt hat, man kann einfach alles schaffen. Und genau in der Lage, in der Stimmung war ich eben, wie ich das Probespiel bei den Wiener Philharmonikern geschafft habe und in den Orchester spielen gedacht habe. Ich habe mir gedacht, also das gibt es nicht. Das war was, was ich mir eben nie erträumt hätte, eigentlich, weil es so weit weg war. Aber es ist tatsächlich wahr geworden und jetzt darf ich eben einen Traum leben.
Schön, dann hören wir uns das an. Emily Sandé, Breathing Underwater. Sie hören Reis Südtirol, das Radio Wohnzimmer. Mein Name ist Gertrud Brenn und mein Gast heute ist Andrea Götsch. Ich freue mich sehr, Andrea, dass du die Zeit gefunden hast. Du bist derzeit mit den Südtirol Philharmoniker unterwegs, hast da ein Solo, ich glaube zwei Solos. Du bist als Solistin sozusagen gebucht worden. Und wir haben vorhin jetzt schon geredet ein bisschen. Christian Leimer, Kapellmeister in Algund immer noch und auch selber Klarinettist, hat dich zu diesem Instrument gebracht. Ich habe vorhin gesagt, du hast vierte, fünfte Oberschule in einem Jahr gemacht, in der vierten, um dann den Bachelor im Konservatorium in Ruhe machen zu können, das Jahr danach. Das heißt, du warst immer schon eine sehr zielstrebige, fokussierte Person. Auch wenn du nicht genau gewusst hast, wo das Ziel ist, aber du wusstest, du willst da weiter.
Auf jeden Fall, ja. Mir hat das Musizieren unglaublich viel Spaß gemacht, immer schon, aber eigentlich auch die Schule. So blöd das jetzt klingt, wollte ich einfach überall in allen Dingen, die ich gemacht habe, gut sein. Ich habe eben in der Schulzeit dann auch gemerkt, dass ich nicht geschafft habe, mich eben so auf die Musik zu konzentrieren, was mir eigentlich sehr wichtig schon war, wie ich gewählt habe, weil mir eben jedes einzelne Fach irgendwie auch wichtig war und ich nirgends wollte wirklich schlecht sein eben. Und dann ist die Idee gekommen oder eben das Ausschreiben, dass man das machen kann, dass man könnte eben in der vierten Klasse vom Gymnasium eigenständig auch schon die fünfte mit vorbereiten und dann die Matura ja früher machen, wenn man eben in jedem Fach eine gewisse Note hat man schon müssen erreichen und eben die vierte auch noch so abschließen und ja, selber sich kümmern um die Sachen aus der fünften. Das war schon ein Riesenaufwand. Ich weiß, ich habe mich erst Weihnachtsnummer oder so dann dazu entschieden, das tatsächlich zu machen. War ein langes Hin und Her. Und habe dann eben für ein halbes Jahr mehr oder weniger gesagt, okay, jetzt voller Fokus auf das. Und es fällt mir eben dann leichter, wenn ich mich auf die eine Sache voll konzentriere, dort die volle Energie reinstecke, weiterzukommen und danach sozusagen die Energie fürs andere habe, als wenn ich zu viele Sachen gleichzeitig mache und eben so das Gefühl habe, ich komme bei den und bei den nicht noch. Und ja, so war es dann, dass ich eben ein Jahr früher als meine Freundinnen abgeschlossen habe. Habe aber gleich eingefordert, dass ich den Matura-Ball und die Matura-Reise schon noch mitmachen darf.
Ach so, also hast du das? Richtig.
Ja, genau. Das heißt, ich war dann ein Jahr später eigentlich eben hauptsächlich in Bozen am Konservatorium, weil ich eben schon vor dem Bachelor-Abschluss dann gestanden bin und habe geschaut, die Fächer, die während der Schule auch nicht möglich waren zu machen, in den Jahren alles noch unterzukriegen.
Bei wem hast du da studiert?
Beim Roberto Ganda, ein Mensch, der mich unglaublich geprägt hat, dem ich wahnsinnig dankbar bin und mit dem ich auch heute noch im Austausch und in Kontakt bin.
Wie stolz müssen diese Lehrer sein, wenn sie dich da jetzt ganz oben sehen, wo keiner eigentlich vor dir jemals war?
Ich hoffe, dass sie stolz sein. Also ich hoffe, dass sie sich stolz machen gekannt haben und dass sie immer merken, wie viel sie mir mitgeben haben und dass ich heute noch einfach sehr gern an die Zeit und alle Sachen, die ich einfach mitnehmen gekannt habe, aus dem Unterricht zurückdenke.
Es könnte schon auch anders sein, wenn die Lehrer nicht die richtigen sind, die einem in die richtige Richtung pushen oder fördern oder nicht verstehen vielleicht auch. Da geht es schon um Zwischenmenschliches auch.
Auf jeden Fall. Also das macht wahnsinnig viel aus. Und eben wenn ich nicht von Anfang an so einen positiven Zugang zur Klarinette gekriegt hätte, entwickeln könnt habe, dann war ich sicher nicht den Weg gegangen.
Aber sozusagen Bachelor hast du dann noch in Bozen gemacht. Danach ging es ja nach Salzburg und dann nach Wien. Und meine Frage oder meine Überlegung ist, wie viel Zeit hattest du denn als Jugendliche auch jugendlich sein zu können und vielleicht mal verrückt sein zu können oder Dinge gemacht, die halt dazugehören zum Pubertieren sozusagen? Oder weil du hast viel trainiert für Fußball, du hast viel musiziert, du hast dich fest in der Schule engagiert. War da noch Zeit für Dummheiten?
Ja, es war tatsächlich noch viel zu viel Zeit für Dummheiten, glaube ich. Also. Wir haben auch die Schulzeit sehr intensiv dafür genutzt. Entschuldigung an alle Lehrer. Wir haben natürlich in der Klasse auch wirklich ein super lustiges, angenehmes Klima gehabt und sehr viel eben Blödheiten gemacht. Ich habe mich auch wahnsinnig gefreut, eben, dass ich dann die Matura-Reise noch mitmachen könnt habe, weil gerade das soziale Umfeld von der Klasse mir auch wahnsinnig viel gegeben hat. Und es war dann eigentlich sehr schwierig für mich, da plötzlich weg zu sein. Und alle anderen sehen sich nach wie vor jeden Tag.
Mhm. Gibt es noch Kontakte zu deinen Freundinnen und Freunden von damals?
Gibt es noch, nicht mehr so viele, aber die wenigen dafür eigentlich sehr intensiv.
Sind also die meisten daheim geblieben oder schon auch studieren gegangen?
Nein, sind die meisten weg. Und ja, oft passiert es auch mit den intensiven Kontakten, die ich jetzt genannt habe, dass wir uns wochenlang nicht hören. Aber wenn wir uns dann wieder sehen oder hören, dann ist es, wie als wäre es gestern gewesen.
Mhm. Wie geht es deinen Eltern, dass du so weit weg bist oder so viel weg bist? Ist dein Bruder auch weg von zu Hause?
Mein Bruder ist derzeit jetzt in Südtirol. Das freut sie, glaube ich, sehr.
Wenigstens jemand.
Genau, er war aber viel auch in Südamerika und hat da wieder vor, dorthin zu reisen. Ist einfach ein Land, das ihm wahnsinnig
gut gefällt. Zu reisen oder zu leben dort?
Zu reisen momentan, aber man weiß nie genau, was ihm in den Sinn kommt. Dort
kann. Wirklich? Genau. Er ist Steuerberater, gell?
Er ist Steuerberater,
Wie eng ist euer Kontakt?
Ist unterschiedlich, kann eben auch oft vorkommen, dass wir uns wochenlang gar nicht hören, aber eigentlich sehr gut. Er war auch zum Beispiel auf meiner letzten Orchester-Asien-Reise als Gast, als Begleitperson von mir mit sozusagen. Und es ist total schön, weil wir, glaube ich, eigentlich sehr unterschiedlich sein, aber trotzdem einen sehr angenehmen, netten, unterstützenden Umgang miteinander haben.
Die Eltern sind ja selber, ja, du hast gesagt, die Mutter war Geigerin. Vom musikalischen her, haben nicht sie dich gepusht oder doch?
Eigentlich nicht. Eben, wie gesagt, hätte jetzt nicht die Mama von sich aus gesagt, dass ich muss Klarinette lernen. Aber sie hat es natürlich sehr unterstützt. Also sie war Geigerin und auch Klarinettistin, aber hat das beides als Hobby dann ausgeübt, bis sie eben einen Radlunfall gehabt hat und sich den Finger verletzt hat. Aber eben sehr musikliebhabend. Und mein Papa ist unglaublich gern immer in die Konzerte gegangen. Und so haben sie mich vom Fußballplatz direkt zum Konzertsaal geführt und so. Das war auch kein Thema für sie, dass sie mir da einfach jede Unterstützung, die ihnen möglich war, gegeben haben. Und dafür bin ich natürlich auch wahnsinnig dankbar.
Welche Werte, würdest du sagen, haben sie dir noch mitgegeben? Wenn du bist jetzt lange schon weg von zu Hause, da merkt man dann irgendwann schon, ah ja, das war ihnen wichtig und das habe ich mitgenommen oder übernommen.
Ich glaube, es ist hauptsächlich auch die Feinfühligkeit, das Gespür mit Menschen respektvoll umzugehen, dass man wirklich immer versucht, korrekt sich zu verhalten, dass ja auch ehrlich sein, auch einfach gemeinsam nach Lösungen suchen. Das, glaube ich, habe ich sehr stark durch meine Erziehung auch mitgenommen auf meinem weiteren Weg und dafür bin ich Ihnen auch sehr dankbar.
Du hast ja viel Erfahrung in der Kapelle. Also du hast viel in Musikkapellen auch gespielt, jetzt bei der Algunda vor allem. Also Kapellenmusik und klassische Musik sind schon sehr große Unterschiede oder gar nicht?
Schon, aber wir haben mit der Algunda Musikkapelle tatsächlich viele Opernarrangements oder auch Ouvertüren natürlich hauptsächlich gespielt. Also viele Werke auch aus dem klassischen Bereich, die eigentlich für Symphonieorchester komponiert worden sind, haben wir mit Algunda Musik gespielt, oft Arrangements vom Leimer Christian. Und das ist schon eine Musikkapelle auf einem ganz besonderen Niveau. Ich habe auch viele Solokonzerte dort spielen dürfen, was natürlich auch besonders schön war für mich. Das heißt, es ist was anderes, bloß Musik, Blasorchester zu spielen, als in einem Sinfonieorchester. Gerade auch für die Klarinetten im Blasorchester sind wir quasi die Geigen. Aber es hat mir unglaublich viel gebracht. Ich habe wahnsinnig viel gelernt, gerade auch das Einfügen ins Ganze, das Zusammenhören und ja, kann davon wirklich sehr profitieren, auch jetzt im Orchester, wo ich bin.
Du hast ja auch als Jugendliche wahrscheinlich oder als junge Frau schon Erfahrungen in Orchestern gemacht, das Europäische Jugendorchester, da warst du dabei, genau. Immer so projektmäßig wahrscheinlich. Ja. Wann sieht man denn den Moment erreicht, dass man sagt, ja, jetzt mache ich bei so einem Probespiel wie bei dem der Wiener Philharmoniker mit, jetzt bin ich gut genug? Weil man will ja dann auch nicht scheitern, gerade du nicht wahrscheinlich.
Ja, aber wie viele Probespiele ich gemacht habe, wo ich gescheitert bin, also schon. Keine Ahnung.
Unzählige. Lernt man dann Scheitern zu akzeptieren?
Auf jeden Fall ist es was glaube ich, jeder Musiker auf seinem Weg mehrmals erlebt. Also ich weiß nicht, es gibt sicher auch welche, die das erste Probespiel gleich gewinnen, aber bei mir war es auf jeden Fall nicht so. Und ich glaube, jeder erlebt einmal ein Konzert, wo es ihm nicht ganz so aufgeht, wie er gern gemacht hat und deswegen ich glaube, jeder erlebt einmal ein Konzert, wo es ihm nicht ganz so aufgeht, wie er gewählt hat. Mit so schwierigen Momenten umzugehen, glaube ich, ist immer ganz wichtig zu lernen. Mir hat eigentlich gerade auch so ein Moment, ich habe eben ein Probespiel gemacht für das Bühnenorchester an der Wiener Staatsoper und habe gewusst, dass da Leute in der Jury sind von den Wiener Philharmonikern und von Wiener Staatsopernorchester auch, die mich schon gekannt haben, weil ich substituiert habe. Und da ist es mir eigentlich überhaupt nicht so gegangen, wie ich gewählt habe.
Weil du aufgeregt warst, oder?
Genau, ich war extrem nervös, habe an die Leute gedacht, die da jetzt hinter dem Vorhang sitzen und mich hören und dass das denen wahrscheinlich nicht gefällt, wie ich spiele. Und an alles mögliche andere, leider nicht auf die Musik war ich konzentriert. Also ich habe eigentlich nachher nicht mal genau gewusst, wie haben ihn jetzt überhaupt gespielt. Und habe überhaupt nicht meine Leistung bringen gekannt und dementsprechend habe ich es auch nicht gewonnen. Habe danach aber eben aus der Erfahrung heraus mit mentalem Training angefangen, weil mir das eben einer von den Kandidaten eigentlich, der es gewonnen hat, empfohlen hat. Und das mentale Training hat mir wahnsinnig viel gebracht, weil eben gerade auch vielleicht für jemand aus Südtirol oder ich weiß nicht, ich spreche jetzt mal für mich, war es eben wirklich was Besonderes, in Wien zu sein und für so ein Orchester dann vorzuspielen. Das ist einfach so weit weg gewesen. Und
so hoch oben auch,
ja,
oder?
Irgendwie. Genau, genau. Und dass ich mir das dann zutraue, dass ich da eben einpassen kann sozusagen.
Hat da das Coaching geholfen?
Da hat das Coaching wahnsinnig viel geholfen. Auch einfach dann fokussiert zu bleiben bei der Musik, versuchen jeden Ton so schön wie möglich zu spielen und nicht die Gedanken an irgendwas anderes zu verlieren. Und eben auch einfach mehr Selbstbewusstsein irgendwie zu gewinnen, beziehungsweise ich habe mir wahnsinnig oft versucht einzureden dann vor dem Probespiel, dass ich das gewinne, dass ich das schaffen kann. Wahrscheinlich habe ich es eben bis zum Schluss eigentlich echt nicht geglaubt, aber ich habe es zumindest versucht, mir einzureden.
Aber hattest du von klein auf nie das Problem der Aufregung oder warst du das immer?
Zu mir sind oft Leute hergekommen und haben mich gefragt, ob ich das eigentlich gar nicht kenne, aufgeregt sein und nervös sein, weil man es mir nicht unmerkt. Aber ich habe es schon gespürt. Also, wie
Ach,
gesagt,
als
wollte ich immer überall gut sein und nie die Leute enttäuschen oder das, also diese Angst davor, dass es dann eben nicht so gelingt, wie ich will, die habe ich schon immer ein bisschen in mir gehabt.
Ja. Hast du nicht beim Vorspiel auch Mozart gespielt?
Genau.
Beim Probespiel? Jetzt sind wir bei der nächsten Musikpause, die wir jetzt machen.
Also eigentlich bei jedem Probespiel für Orchester ist das Mozart-Konzert gefragt und muss man das in der ersten Runde spielen. Das heißt, mit dem beschäftigt sich eben jeder Klarinettist, jede Klarinettistin sehr intensiv. Und das war auch dann mein Stück, auf das ich mich halt voll konzentriert habe. Das nehme ich eigentlich mittlerweile zum Einspielen her, weil ich das Gefühl habe, sobald ich das spiele, tauche ich ein in so ein
dieses
Wohlgefühl.
Mhm.
Ja, und eigentlich immer, ich habe mir versucht anzulernen, das in jedem Zustand so spielen zu können, dass ich mich wohlfühle, dass es mir gut geht. Das war dann eben auch in Wien, in der Wiener Staatsoper, beim Probespiel für die Wiener Philharmoniker. Mozart ist generell unglaublich besonderer Komponist, finde ich, seine Stücke finde ich wahnsinnig tiefgehend und sie haben sehr viele Charaktere eben von total verspielt und lustig bis hin dann zu sehr sentimental oder feinfühlig und deswegen freut es mich besonders, wenn wir jetzt vielleicht kurz in Mozart anhören können. Ich habe eine Aufnahme mitgebracht vom Klarinettenquintett, nicht vom Konzert, aber vom Quintett, das wir vor ein, zwei Jahren in Graz gespielt haben, eben mit Kollegen aus meinem Orchester.
Und
genau,
da spielst du mit?
Da spiele ich mit, genau.
Thank you.
Sie hören Reis Südtirol, das Radio Wohnzimmer. Mein Name ist Gertrud Brenn und mein Gast heute ist die Klarinettistin Andrea Götsch. Sie ist nicht irgendeine Klarinettistin, sie spielt bei den Wiener Philharmonikern als fixes Orchestermitglied mit und wir haben vorhin gerade gesprochen, sie hat auch Mozart beim Probespielen damals gespielt. Also ein Stück, das dir wirklich am Herzen liegt, kann man sagen. Dieses Gefühl in dieses Orchester, das eines der weltweit besten Orchester ist, dieses Gefühl, da dabei zu sein, erfüllt dich das mit Stolz?
Auf jeden Fall.
Oder treibt einen das an, auch weiterhin?
Auch.
Beides.
Ja. Das ist unglaublich schön für mich, einfach, dass ich da dabei sein kann. Allein in den Klang eben einzutauchen, inmitten von den wunderbaren Musikern, Musikerinnen zu sitzen, ist unglaublich schön für mich. Und mit denen eben dann auch gemeinsam Konzerte zu erleben, die unvergesslich sein für mich, ist wirklich was Besonderes und dafür bin ich unendlich dankbar.
Gab es vor dir fixe Mitglieder in der Klarinette, die Frauen waren?
Nein.
Das auch noch. Also nicht nur die erste Südtirolerin, sondern die erste Frau als fixes Mitglied.
Als Klarinettistin.
Als Klarinettistin, genau, bei den Wiener Philharmonikern. Wahnsinn. Andrea, du bist Spitzenmusikerin, du bist auch Sportlerin, du bist Komponistin. Du dichtest auch, hast du gesagt, alles eher so hobbymäßig, meinst du, aber es sind auch schon Stücke von dir aufgeführt worden, auch Auftragswerke, die du gemacht hast.
Genau.
Und seit neuestem, schon länger wahrscheinlich, dirigierst du auch und hast dich da auch wirklich weitergebildet und studiert.
Ja.
Das fasziniert dich sehr, dieses Dirigieren, gell?
Das Dirigieren, ja, total.
Was ist da so toll dran? Anna, Michael Bichler hast du jetzt hier bei den Südtirol Philharmoniker.
Ja.
Der ist ja auch ein sehr passionierter Dirigent, der liebt diese Arbeit. Was gefällt dir denn da so besonders?
Ich finde es einfach unglaublich schön, vor dem Orchester zu stehen, der Musik eine gewisse Richtung zu geben, sie zu interpretieren und die Gedanken, die man eben zu dieser Musik hat, den Musikern des Orchesters weiterzugeben, das Orchester zu inspirieren, das Orchester irgendwie mitzuziehen und vielleicht Ideen eben zu schenken, auch dann was ganz Besonderes aus dieser Musik zu machen, die da eben niedergeschrieben wurde. Und es gibt einfach nichts Schöneres, als wenn man dann schafft, die Energie so nach außen eben zu geben zu diesen Musikern, dass die das dann auch vielleicht wirklich alle gemeinsam gleich spüren und einen Übergang genau eben 80 Personen gleich empfinden und spielen. Und wenn da einfach dieses Gemeinsame entsteht und wir alle bemüht sind, das Beste aus der Situation zu holen, das finde ich halt besonders schön. Und ich habe dann das Gefühl, ich kann eben denen einfach helfen, also den Orchestermitgliedern, dass sie ja etwas Besonderes gerade schaffen können und so gut wie möglich spielen können.
Aber keine leichte Aufgabe, da braucht es nicht nur das musikalische Talent, da braucht es sehr, sehr viel mehr. Was denn?
Natürlich steckt da eben noch viel anderes auch dahinter und ein Dirigent hat wahnsinnig viele verschiedene Aufgaben, die man vielleicht im ersten Moment gar nicht so sieht. Es geht auch jetzt zum Beispiel bei Opern noch um viele andere Dinge, wie beispielsweise Bühne und Koordination zur Bühne oder auch das Notenmaterial durchzuchecken, die Probenarbeit zu leisten, die Organisation und es ist viel auch Psychologie, würde ich sagen, beziehungsweise sozialer Umgang mit den Menschen, mit den Musikern gefragt, eine Feinfühligkeit zu verstehen, was in der jeweiligen Situation gerade am besten funktioniert, was angebracht ist, was eben die jeweiligen Menschen auch gerade brauchen, um das dann leisten zu können, was man sich eben wünscht. Natürlich muss man auch sehr aktiv oder sehr feinfühlig zuhören, auch vorausdenken, die Partitur extrem gut studieren, eigentlich jede einzelne Stimme gut kennen. Das heißt, die Vorbereitung ist auch wirklich eine sehr intensive auf jedes einzelne Projekt, auf jedes Stück. Und es ist dann aber eben umso schöner, wenn man das alles rundherum so gut schon in sich gespeichert hat und geregelt hat, dass man sich dann einfach auf die Musik konzentrieren kann und eben versuchen kann, den Moment zu genießen, zuhört, was gerade passiert, vorausdenkt, was gleich kommen wird und dadurch eben die Musik gestalten kann.
Du hast ja als Musikerin selber wahrscheinlich schon viele tolle Dirigentinnen und Dirigenten erlebt, hauptsächlich Dirigenten. Wo lernt man denn das? Bei Menschen, die einem als Vorbild dienen, die du einfach toll findest? Oder wie macht man das?
Ja, das ist eine gute Frage und ich glaube auch deswegen habe ich nicht schon früher mit dem Dirigieren begonnen, weil mir so ein bisschen der Zugang gefehlt hat, wo ich das jetzt am besten lernen kann. Ich habe dann Workshops besucht, die ich konnte. Wir haben zum Beispiel im Rahmen des Wiener Jeunesse-Orchesters auch Dirigierworkshops gehabt und da konnte ich dann endlich wirklich vor einem Orchester stehen und einmal wahrnehmen, wie sich das für mich anfühlt. Es gibt einfach nichts Cooleres, als wenn der Klang dann so direkt auf dich eintrifft und du stehst vor diesem großen Klangkörper. Genau, und jetzt wechsle ich wieder auf Südtirolerisch zum zweiten Mal. Ich habe dann auch wirklich Klaviersonaten geübt, weil ich weiß, man braucht viel Klavier im Dirigierstudium und wollte mich aufs Studium vorbereiten, auf die Aufnahmeprüfung, aber habe dann eben gerade meine erste fixe Stelle als Klarinettistin im Orchester der Bühne Baden gewonnen und gemerkt, dass ich eben auch durch das mentale Training, von dem ich vorher geredet habe, als Klarinettistin wirklich vielleicht auch viel erreichen kann und wollte auch noch schauen, wo sie in den nächsten Jahren schaffen kann. Vielleicht eben schaffe ich es tatsächlich noch in ein großes Orchester und war gut, dass sie mich darauf fokussiert hat.
Was ist dann passiert?
Genau.
Du hast ja jetzt dein eigenes Orchester, wo du jetzt wirklich das ausleben kannst.
Genau, ja.
Die Airphilharmonie Wien.
Genau. Die Airphilharmonie Wien ist ganz ein neues Projekt.
Aus dem Jahr 2025?
Genau. Es ist so gelaufen, dass ich gefragt worden bin, im Airbar-Saal den ersten Ball zu leiten, also das Ballorchester zu leiten. Und war anfangs ein bisschen skeptisch, weil das so ein sehr kleines Kammerorchester war.
Geht sich das alles zeitlich aus für dich, neben den Philharmonikern?
Es ist sehr schwierig, das terminlich unterzukriegen. Eben das Orchester, dadurch, dass wir auch in der Doppelfunktion sind, als Oper und philharmonisch, arbeitet extrem viel. Und dadurch ist es schwierig, Zeit für andere Dinge zu finden.
Aber dafür hättest du jetzt die Zeit oder hast du die Zeit für die Airphilharmonie?
Ja, genau. Also die Airphilharmonie ist was in Wien auch direkt ist und was natürlich dann immer hauptsächlich in meiner Absprache terminlich geregelt wird. Und dadurch können wir die Termine dann so planen, dass sie meistens am Vormittag, wenn gerade keine Proben sein, in der Oper oder so.
Du bist aber auch Gründungsmitglied, oder? Du warst da Initiatorin.
Genau. Als das mit dem Ballorchester so gut funktioniert hat, haben wir gemeinsam diese Idee entwickelt mit dem Airbar-Saal, dass man eigentlich öfters ein Hausorchester zusammenstellen könnte und eben diese Airphilharmonie gründen könnte.
Ja. Jetzt klingt dein Leben so ein bisschen wirklich sehr stressig. Ist es das auch? Oder fühlt sich's nur für mich so an?
Ja, wie gesagt, wenn zu viel Verschiedenes irgendwie da ist, dann stresst es mich, wenn ich so das Gefühl habe, ich kann mich jetzt nicht nur auf ein Ding konzentrieren. Und deswegen bin ich ja gerade tatsächlich in der Situation, dass ich Sachen aufher streiche aus meinem Kalender. Ich habe das Unterrichten stark zurückgeschraubt, bin dann aus einem Ensemble ausgetreten und merke einfach, okay, ich muss wieder den Schwerpunkten, den wirklich wichtigen Dingen mehr Raum und Zeit zuordnen, damit ich mich dann nicht eben ein bisschen gestresst und überfordert fühle.
Weil du bist ja im Grunde im sicheren Hafen gelandet bei den Wiener Philharmonikern. Das ist eine fixe Stelle. Man ist sozusagen pragmatisiert auf Österreichisch. Ja. Aber war dir immer klar, ich will als Musikerin leben können? Also wenn wir sagen, mit 23 kann man ja noch die Pläne ändern im Leben. War das immer klar, der Weg? Egal, ob es viel einbringt oder wenig?
Also sobald ich angefangen habe zu studieren in Bozen, war für mich klar, dass ich versuchen will, den Weg zu gehen. Aber dass es natürlich auch sein kann, dass ich es nicht schaffe. Und ich habe dann auch in Salzburg und in Wien eine Zeit lang Psychologie und Philosophie auf Lehramt studiert, weil ich auch viel Zeit im Zug verbracht habe und mich das einfach sehr interessiert hat. Und ich finde, das bringt mir auch jetzt eigentlich in meinem Job, den ich ausübe, viel. Aber es war für mich nicht allem eindeutig klar, dass ich das eben schaffen kann, aber dass ich es probieren wollte, war mir klar.
Bist du jemand, der gut netzwerkt? Also bist du jemand, der sich gut auch verkaufen kann oder gut Kontakte knüpfen kann? In der Branche hast du da in allen Ecken Freunde oder Freundschaften entwickelt?
Fällt mir jetzt schwer, das so einzuordnen.
Kennt dich jeder in Wien? In dieser Musikbranche?
Ich glaube, ich bin jetzt nicht unbedingt so die Socializerin. Ich rede zwar gern mit Menschen und ich glaube, es fällt mir jetzt auch nicht schwer, auf Menschen zuzugehen oder sie irgendwie ja, kennenzulernen, ein angenehmes Gespräch zu führen. Aber ich freue mich auch sehr, wenn ich dann Momente der Ruhe habe und bin jetzt nicht unbedingt so die ständig unterwegs ist. Oder ja, haben wir mit Social Media bis vor ein Jahr oder so auch ganz wenig eigentlich beschäftigt. Jetzt durch die Airphilharmonie oder durch verschiedene Ensembles nutzen wir es halt hauptsächlich, um Werbung für unsere Konzerte zu machen und weil wir halt merken, dass wir dadurch wirklich auch andere Leute erreichen.
Also soziale Netzwerke hast du gelernt zu nutzen, weil du merkst, so kann ich die Menschen erreichen, sonst wird das schwierig.
Genau.
Oh, heutzutage. Ja. Andrea Götzsch, du bist jemand, der viel unterwegs ist, du pendelst viel, also du bist auch viel auf Reisen. Stresst dich das manchmal oder ist das etwas, das dir noch sehr gut gefällt?
Gefällt mir wahnsinnig gut. Momentan bin ich sehr gerne auf Reisen. Eigentlich finde ich es oft am entspannendsten, wenn ich mal auf einer Reise bin, weil in Wien meistens so viel eben parallel stattfindet und gleichzeitig zu tun ist. Und wenn wir dann auf einer Orchesterreise beispielsweise sein, dann habe ich das Gefühl, so jetzt einfach die Konzerte am Abend spielen und sonst brauche ich mich um nichts kümmern. So irgendwie. Und kann vielleicht noch in Tokio eine Runde spazieren gehen und ja, krieg was von einer anderen Welt mit sozusagen. Also ich bin momentan wirklich unglaublich gerne auf Reise. Ich weiß, es ist gerade mit unserem Orchester schon ein sehr großes Ausmaß an Reisen, was wir haben. Und ich kann mir vorstellen, irgendwann eben vielleicht auch, falls Familie da sein sollte oder so, dass es viel werden könnte und dann müsste man sich halt mit Kollegen auch zusammenreden oder so. Also es gibt schon auch Möglichkeiten, sich ein bisschen aus den Reisen zurückzunehmen.
Gibt es Mitglieder der Philharmoniker, die Familie haben und
ja,
Kinder haben?
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Also das ist schon vereinbar.
Ja.
Wäre das aber ein Wunsch für dich? Jetzt heute wahrscheinlich nicht.
Heute noch nicht. aber ich schließe es nicht aus. Also ich stelle es mir schon schön vor und lasse das Leben ein bisschen auf mich zukommen. Habe immer sehr großes Vertrauen darin, dass alles so kommen wird, wie es kommen soll.
Aber rastlos würdest du dich nicht bezeichnen?
Ich raste auch gern. Also ich mache gern viel und ich glaube, ich kann lange Zeit eben ohne Ruhe auskommen und bin einfach gern aktiv, aber wenn ich dann einmal am Strand sein kann oder eben auch nur eine halbe Stunde für mich einmal habe und komplette Ruhe dann am besten eben genießen kann, das tut mir unglaublich gut. Ja.
Also mehr hast du gesagt, gibt es sonst noch Orte, wo du gern in Ruhe bist, was weiß ich, in der Sauna oder beim Wandern, beim Spazierengehen?
Ja, Sauna klingt sehr gut. Auch im Wald natürlich. Ich liebe die Sonne, aber muss ich sagen, auf irgendeiner Wiese, eben am Fußballplatz.
Ah ja, genau. Inspiration braucht es ja auch. Es braucht ja Inspirationsquellen. Also irgendwo muss ja die Kreativität wieder aufgeladen und aufgeladen werden.
Ja, ja. Und ich merke, das Wasser gibt mir auch sehr viel, eben sei es der See oder eben noch lieber das Meer. Da habe ich das Gefühl, das ist einfach so groß, unendlich groß und weit und das Rauschen der Wellen und vielleicht eben die Sonne auf der Haut, der Sandstrand, das ganze Feeling am Meer kann mich, glaube ich, besonders gut entspannen.
Du als Klarinettistin, was sind deine Lieblingskomponisten? Mozart?
Mozart auch, auf jeden Fall. Puccini mag ich auch sehr gern und ich würde, glaube ich, Mahler an erster Stelle stellen.
Und Mahler werden wir jetzt auch noch hören. Da bist du am Dirigentenpult. Was hören wir denn da? Was ist das zum Abschluss der Sendung?
Genau, also wir haben eigentlich erst vor wenigen Tagen, vor weniger als einer Woche in Wien mit der Erfilharmonie wieder ein Konzert gehabt, wo wir auch das Adagietto aus der 5. Mahler gespielt haben. Und die 5. Mahler ist für mich sowieso was ganz Besonderes, was ich oft auch mit den Wiener Philharmonikern schon gespielt habe und wo mir immer wieder passiert, eben heute noch, dass im Adagietto mir die Tränen runterkullern. Wir haben da als Bläser tatet und sind sozusagen gar nicht beschäftigt mit Spielen, sondern können uns voll aufs Zuhören konzentrieren. Und ich finde das einfach so genial, wie die Wiener Philharmoniker ja, das spielen, wie der Streicherteppich klingt und wie das gestaltet wird, genau. Und ich finde es eben deswegen auch besonders schön, das jetzt aus der anderen Perspektive erleben gekannt zu haben, mit der Erfilharmonie als Dirigentin.
Das hören wir uns jetzt an. Der Abschluss der Sendung mit Gustav Mahler. Und Gustav Mahler kommt oder bringt uns auch wieder zurück nach Toblach. Das Eröffnungskonzert war ja am Freitag. Ihr seid jetzt noch 2 Tage in Südtirol und am Montag, also dann in Wien im Konzerthaus, da bringt ihr sozusagen diese Malerstimmung auch vielleicht ein bisschen mit, nachdem ihr eine Zeit lang in Toblach auch wart. Ich wünsche viel Erfolg mit den Südtirol Philharmoniker. Vielen Dank, Andrea Götzsch, für den Besuch hier im Radio Wohnzimmer. Hat mich sehr gefreut. Alles Gute für deine vielen Dinge und Projekte, die du am Laufen hast. Und ja, hat mich sehr gefreut. Ich wünsche dir alles Gute.
Danke für das schöne Gespräch.
Daniele Tigliani war an der Sendetechnik. Mein Name ist Gertrud Brenn. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie möchten, können Sie diese Sendung auch nachhören in unserer Radiomediathek. Und wie gesagt, wir hören zum Abschluss was genau von Gustav Mahler?
Das Adagietto aus seiner 5. Sinfonie.
Danke.